Deutschlandfunk. Freistil.
Ich zu Hause bin mit viel Suppen aufgewachsen. Also bei uns gab es immer Suppe und am Wochenende Eintöpfe von der Oma gemacht.
Keine andere Speise bewirkt eine solche Zufriedenheit und Behaglichkeit wie ein Teller voll dampfender, duftender Suppe. Es ist ein Innehalten, ein Abschalten von Hektik und Pflicht, eine tiefe Entspannung, die sich Löffel für Löffel wohlig in unserem ganzen Körper ausbreitet.
Die Hochzeitssuppe, ich kann die nicht mehr sehen. Ich musste als Kind auf jeder Familienfeier, glaube ich, Hochzeitssuppe essen.
Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Bei der Suppe werden sehr viele Emotionen mitverkocht.
Man sieht manchmal, wie die Teller richtig mit Brot sauber gestrichen sind. Und dann stehe ich dahinter und freue mich und denke, ja, das sind Emotionen, die da kommen. Ja, wo sie sich heimelig fühlen, weil ich weiß nicht, ob die sonst mit Brot ihre Teller auslöffeln würden.
Deutschland ist ein Suppenland. Wenn wir vom Braten als dem Vater aller zubereiteten Speisen sprechen können, dann sprechen wir ganz sicher von der Suppe als der Mutter aller zubereiteten Speisen. Beautiful soup,
beautiful soup. Topfgeburten.
Die Renaissance der Suppe.
Von Günther Beyer. Durch die Räume der evangelischen St. Jakobi-Gemeinde in der Bremer Neustadt ziehen Essensdüfte. Freiwillige putzen Gemüse, belegen Brote, kochen Kaffee gleich literweise.
Dienstags bis Freitags wird hier für die Obdachlosen und Bedürftigen gekocht. Man sieht dort schon den großen Suppentopf. Und es ist die Aufgabe unserer Ehrenamtlichen, jeden Tag aus dem, was wir so an Lebensmitteln gespendet bekommen, eine schöne Suppe zum Beispiel zu kochen.
Peter Falting ist Geschäftsführer der Bremer Suppenengel. Gekocht wird mit dem, was gerade da ist. Was fehlt, wird dazugekauft. Einer der Köche ist Gerd Fechtner.
Ich bin festangestellt als Küchenleiter, Koch. Wir haben noch zwei andere Köche. Wir wecken uns dann immer ab. Also wir fangen morgens um 8 an und um 11, halb 12 ist die Suppe fertig. Das Fleisch kommt als erstes rein, dann wird das Gemüse schon vorgeschnippelt und das kommt dann immer nach und nach, so wie die Garzeiten sind, wird dann nach und nach reingeworfen. Heute habe ich einen bunten Gemüseeintopf mit Bohnen, Blumenkohl, Brokkoli, Möhren, Sellerie, viel Fleisch drin. Kommt wieder gut an. Hauptsache ist immer viel Fleisch drin.
Gerd Fechtner ist kein gelernter Koch. Vor dem Mauerfall hat er in der ehemaligen DDR Nerze gezüchtet. Es ist warm in der Küche. Auch draußen herrschen hochsommerliche Temperaturen. Aber niemand fürchtet, an einem Tag wie diesem auf 120 Portionen Suppe sitzen zu bleiben.
Suppe essen die immer. Also Hitze hilft doch gegen Hitze, sagt man ja immer. Die brauchen ja was im Magen. Und das ist die Hauptsache. Wir haben bloß eine Herdplatte und dann können wir halt nur Eintöpfe machen oder Suppen.
Die fertige Suppe wird in kleinere Behälter umgefüllt und mit Elektro-Lastfahrrädern ins Stadtzentrum gebracht. Im Sommer gibt's heiße Suppe vor dem Hauptbahnhof, im Winter in einer ehemaligen Personalkantine des Senats. Dort ist es warm und trocken. Hier wartet die Kundschaft meist schon auf den dampfenden Kübel. Männer jeden Alters, bärtige, unrasierte, müde Gesichter. Auch ein paar sorgfältig gekleidete Frauen sind darunter. An den Tischen treffen sich Bekannte. Ein Schachbrett ist aufgebaut. Viele Besucher haben Jutebeutel mitgebracht. Denn außer der Suppe geben die Engel auch frische Lebensmittel aus. Belegte Brote, Obst und Gemüse.
Eine warme Mahlzeit gehört immer dazu. Es muss ja nicht immer eine Suppe sein. Ist es aber in 95% der Fälle. Ja. Wenn, wo nicht beim Essen, schafft man Gemeinsamkeit und das verbindet und schafft eine Atmosphäre, in der man gut reden kann. Die Leute finden es einfach prima, was Warmes zu bekommen. Das hat mit der Temperatur eigentlich, Außentemperatur, nur bedingt was zu tun. Wir haben Stammkunden, die schon viele Jahre dabei sind und zu uns kommen. Aber natürlich wechselt das auch. Also die Schere geht weiter auseinander. andere Leute werden arm. Früher waren es vielleicht mehr auch wandernde Menschen, die kein Obdach gefunden haben. Heute haben wir zunehmend Rentner, alleinerziehende Mütter, bei denen das Geld ab Monatsmitte eben einfach nicht mehr reicht.
Jahrzehntelang galten Suppen als verschnarchte Ouvertüre zum sonntäglichen Familienessen und waren fast schon vom Aussterben bedroht. Jetzt ist die Suppe wieder da. Zur Grundversorgung von Obdachlosen direkt vor Ort oder von Geflüchteten. Oder in den angesagten Suppenbars der Innenstädte, wo Berufstätige in ihrer Mittagspause Suppen löffeln, oft gekocht nach raffinierten Rezepten.
Der Wolf tritt ein, seufzt und bittet: Bring mir einen Kessel, Henne. Einen Kessel? Ruft die Henne erschrocken. Hör zu, Henne, um Steinsuppe zu machen, braucht man nun mal einen Kessel.
Unsere Tagessuppe heute, Erbsensuppe.
Suppen stehen historisch am Anbeginn einer kultivierteren Zubereitung des Essens.
Deutschland ist ein Suppenland, aber Suppe ist eine ausgesprochen internationale Speise, zumal Suppe zu den ältesten zubereiteten Nahrungsmitteln überhaupt gehört.
Die Suppe besitzt eine Stimme und die gehört Dirk Radermacher. Der Jurist ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Hersteller kulinarischer Lebensmittel in Bonn und der Chef des Deutschen Suppeninstituts. Die 138 Mitgliedsunternehmen stellen jedes Jahr 500.000 Tonnen Würzen und Soßen, Brühen und Suppen her. Ein gutes Zehntel davon geht in den Export, vor allem in europäische Länder. Der Verband vertritt die Großen der Branche wie Maggi und Knorr, aber auch zahlreiche kleinere Hersteller. Ein Großteil der Industriesuppen geht in die Töpfe der Gastronomie oder landet in Werkskantinen und Altersheimen.
Wenn wir vom Braten als dem Vater aller zubereiteten Speisen sprechen können, dann sprechen wir ganz sicher von der Suppe als der Mutter aller zubereiteten Speisen. Denn in dem Moment, als der Mensch angefangen hat, seine Nahrung auf dem Feuer zu erhitzen oder mit Hilfe von Feuer zuzubereiten, hat Suppe eine Rolle gespielt. Das wissen wir aus archäologischen Funden, dass Nahrung mit Flüssigkeit aufbereitet wurde, damals noch in Haut- oder in Ledersäcken, die auf dem Feuer erhitzt wurden.
Die Suppe, die nicht mehr aus dem archaischen Kochtopf, sondern aus der Fabrik kommt, ist natürlich viel jünger. Der Schweizer Julius Maggi, ein Mühlenbesitzer aus Kemptal bei Winterthur, erfand 1886 eine Speisewürze, die bald in keinem Haushalt fehlte und manche fade Suppe aufpeppte. Daneben stellte Maggi Mehl aus Hülsenfrüchten her, das in Tütchen verkauft und in kochendem Wasser zur Suppe aufblühte.
Die Suppenindustrie ist entstanden im Zuge der Industrialisierung. Die Menschen zogen vom Land in die Stadt. Es war weniger Land zur Verfügung, um das eigene Essen, die eigene Nahrung anzubauen. Es wurde erforderlich, dass man zu dem, was wir heute umfänglich kennen, zu Convenience-Lebensmitteln griff. Und da war die Speisewürze elementarer Bestandteil.
In einen Kessel gibt man einen großen Stein, tut Wasser hinein und wartet, bis es kocht. Ist das alles? Fragte die Henne. Ja, das ist alles.
Convenience, das englische Wort für Annehmlichkeit oder Bequemlichkeit, steht für industriell erzeugte Fertiggerichte. Die Zielgruppe der neuen Nahrung aus der Fabrik war klar umrissen.
Das war im Wesentlichen die arbeitende Bevölkerung in den Städten. Denn der Zuzug im Rahmen der Industrialisierung in die Städte war ja stetig. Es wurden immer mehr Arbeiter gebraucht. Und dieser Teil der Bevölkerung war in erster Linie auch derjenige, der auf die vorgefertigten Lebensmittel angewiesen war, um sich im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten und der zeitlichen Möglichkeiten gut ernähren zu können.
Unternehmen wie das von Julius Maggi wuchsen rasch. Nicht zuletzt, weil der Inhaber wusste, wie wichtig Werbung ist. Die Maggi-Würze bzw. Maggi-Würze war noch neu im Kaufmannsladen. Da erhielt 1886 ein mittelloser junger Student vom Firmenchef persönlich ein Telegramm.
Sie können sofort eintreten. Heiße Sie als Mitarbeiter willkommen. Maggi.
Der Student hatte sich auf Drängen seines Vaters für ein Jurastudium eingeschrieben, aber das Studiengeld ging drauf für Besuche von Theateraufführungen und Kneipen. Erbost strich der Vater den monatlichen Scheck. Erst viele Jahre später sollte der Abgestrafte mit Theaterstücken wie Frühlingserwachen und Lulu zeigen, was in ihm steckte. Frank Wedekind, so hieß der junge Mann, musste jedenfalls fortan für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen. Julius Maggi stellte den 22-Jährigen ein als Vorsteher des Reklame- und Pressbüros. In seinen rund 160 Reklamen erzählte er Geschichten aus dem bürgerlichen Heldenleben. Wo die Idylle zu welken droht, bringt der Genuss von Maggi-Suppen die Welt wieder in Ordnung.
Maggi. Hier spricht das Maggi-Kochstudio.
Trivialitäten und Plattitüden aus Spießers Poesiealbum wählt Wedekind oft als Einstieg, um dann in einer weitschweifigen Eloge über die so praktischen Maggi-Suppen zu schwadronieren.
Die deutsche Hausfrau ist das Ideal unter den Hausfrauen. Die Französin ist bekanntlich kokett, die Engländerin langweilig und die Amerikanerin anspruchsvoll. Dabei besitzt keine von ihnen die Seelentiefe des deutschen Weibes, die es diesem ermöglicht, dem Gatten etwas mehr als Geliebte und Haushälterin zu sein. Der deutsche Mann im Allgemeinen bedarf auch einer derartigen Ergänzung seines Wesens. Er ist zu theoretisch, zu gelehrt, um allein durch die Welt zu kommen. Kann er sich doch in den seltensten Fällen die Krawatte selber binden, geschweige denn eine Suppe kochen.
Uff, endlich ist Wedekind beim Thema.
Liebe geht durch den Magen, drum kaufen wir erst ein. Die Männer, die werden sagen, prima, das schmeckt ja fein.
Vater, mein Vater, ich werde nicht Soldat, die weil man bei der Infanterie nicht Maggi-Suppe hat.
Söhnchen, mein Söhnchen, kommst du erst zu den Truppen, so isst man dort auch längst nur Maggis Fleischkonservensuppen.
Unter diese Zeilen schreibt Patron Maggi gönnerhaft:
Vortrefflich.
Bereits nach einem Jahr trennt sich Frank Wedekind von der Firma, bleibt der Maggi-Werbung aber noch eine Zeit lang als Freiberufler verbunden.
Deutschland ist ein Trockensuppenland oder Tütensuppenland. Das Verhältnis war jahrelang etwa 70-30. 70% Trockensuppen, 30% Nasssuppen.
Die sogenannten Nasssuppen, das sind die Dosensuppen, die zu Hause auf dem Herd oder in der Mikrowelle nur noch erhitzt werden müssen. In den Vereinigten Staaten stieg eine Dosensuppe 1962 sogar zum Kultobjekt auf. Andy Warhol machte in Installationen, auf Gemälden und Drucken Campbell's Tomato Soup in der globalen Kunstwelt unsterblich. In harten Zeiten war die Dosensuppe zu Warhols kulinarischem Alltag geworden.
Ständig habe ich die gegessen. Sie war 20 Jahre lang mein Mittagessen. Immer und immer wieder dieselbe Suppe.
Hierzulande wäre das nicht passiert. Die Deutschen stehen ja eher auf Tütensuppen.
Es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die Sortimentsvielfalt bei den Trockensuppen größer ist und Trockensuppen sind einfach leichter zu schleppen.
Industriesuppen werden auch gern auf Vorrat gekauft und für schlechte Zeiten gebunkert. Als es im Jahre 2008 nach dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers mal kurz nach Weltwirtschaftskrise aussah, habe man in Deutschlands Suppenindustrie im Dreischichtbetrieb gearbeitet, sagt Dirk Rademacher. Die Nachfrage nach haltbarer Krisennahrung war sprunghaft angestiegen.
Und da sind Suppen natürlich unschlagbar.
Gehören also Tütensuppen zu den letzten Dingen, auf die man sich verlassen kann, wenn ringsum Banken zusammenbrechen und Staaten in Agonie fallen? Sicher weiß man hingegen, dass die Suppe, im übertragenen Sinn, zum frühesten Leben auf der Erde dazugehörte. Die Ursuppe.
Stanley Miller war ein unbekannter Physikstudent, der im Team von Nobelpreisträger Harold Urey an der University of Chicago arbeitete. Miller machte sich 1953 Gedanken, wie wohl die erste Erdatmosphäre beschaffen gewesen sein mochte.
Und das war ganz anders als unsere jetzige Atmosphäre, weil die jetzige Atmosphäre entsteht zum wichtigen Teil aus Gasen, die das Leben produziert, beispielsweise Sauerstoff.
Umweltphysiker wie John Burroughs von der Universität Bremen sprechen vom sogenannten Sauerstoffschock in der Erdgeschichte. Das war aber sehr viel später. Die frühe Erdatmosphäre enthielt noch kaum Sauerstoff.
Es gab ein bisschen Sauerstoff, aber nicht so viel, wie heutzutage durch Photosynthese produziert wird. So, wir hatten eine ganz andere Atmosphäre in dieser Zeit. Das ist vor der Entstehung von Leben auf der Erde.
Stanley Miller jedenfalls stellte sich vor, dass die frühe sauerstoffarme Erdatmosphäre aus Stickstoff, Kohlendioxid, Ammoniak und Wasserdampf zusammengesetzt sein könnte. Er mischte diese Stoffe im Labor zusammen und brachte sie mit elektrischer Spannung zur Reaktion. Man wusste schon 1953, dass in der frühen Erdatmosphäre vulkanische Aktivitäten und elektrische Entladungen an der Tagesordnung waren. Bei diesen Versuchen entstanden Aminosäuren.
Aminosäuren sind sehr wichtig fürs Leben. Und später konnten sie feststellen, dass sogar 20 Aminosäuren sind durch diese Experimente gebildet, aus dieser Gasmischung.
Das Resultat war gasförmig. Es enthielt wolkenförmige Aminosäuren, darunter Harnstoff. Bräunliche Niederschläge organischer Substanzen. Eine Mischung war entstanden einer zugegeben sehr dünnen Suppe, nicht unähnlich. So richtig überzeugend findet John Burroughs das Experiment von Stanley Miller nicht. Der Forscher in ihm ist noch nicht zufrieden.
Aber die Idee, Stanley Millers sonderbare Mischung Ursuppe zu nennen, gefällt John Burroughs schon.
Ich finde das überhaupt nicht schlecht, weil es bringt zusammen die Tatsache, dass unsere erste stabile Atmosphäre sehr alt ist. Und das ist eine Mischung aus verschiedenen Materie, Gasen und Aerosole und Wolken und sowas. So, das ist schon nicht schlecht. Ob das eine richtige Suppe ist, die ich gern essen werde, ist was ganz anderes.
Im Barock trennt sich die europäische Suppentradition in eine volkstümliche und eine herrschaftliche. Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. War ein erklärter Suppenliebhaber, der im Laufe eines gewöhnlichen Menüs 4 verschiedene Suppen zu verspeisen beliebte. Seine Lakaien pflegten ihm die Löffelspeise an die 4 Ecken des Tisches zu stellen. Was dem Adel recht war, war bald auch dem städtischen Bürgertum billig. Suppe konnte im vorrevolutionären Frankreich von jedem, der sie auch bezahlen konnte, in besonderen Etablissements bestellt und gelöffelt werden. Das waren Küchen, die sich der Wiederherstellung der Lebensgeister verschrieben hatten, im Französischen Restauré. Das dort zubereitete Restaurant, also das fitmachende Lebenselixier, wurde bald zur Bezeichnung für den Schauplatz der wundersamen Labung selbst. Voilà, das Restaurant. Ein Monsieur Boulanger eröffnete 1765 in der Pariser Rue de Pouilly das erste Lokal, in dem ausschließlich solche restaurierende Suppen auf den Tisch kamen.
Boulanger schenkt hier göttliche Erquickungen aus,
versprach die Werbung über der Tür. Boulangers Heißspeisen waren eine Mischung aus flüssiger Nahrung und Medizin, Vorläufer der sogenannten Kraftbrühe, die noch heute mit der Erwartung, schnell wieder auf die Beine zu kommen, gegessen wird.
Dankeschön. 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 Dankeschön.
Hochbetrieb in der Suppenbar Subito in der Bremer Innenstadt. An manchen Tagen windet sich die Warteschlange bis auf den Bürgersteig. So groß ist der Andrang vor dem schmucklosen Nachkriegsbau. Links die Küche und in der Mitte die Essensausgabe mit Vitrine und Kaffeemaschine. Rechts der Speiseraum mit Stehtischen. Viel Platz ist hier nicht. Im Sommer werden die Tische und Bänke rausgestellt auf den breiten Gehsteig. Das entspannt die drangvolle Enge. Mit dem Subito hat sich Chefin Gabi Blösch ihre wirtschaftliche Existenz aufgebaut.
Ich zu Hause bin mit viel Suppen aufgewachsen. Also bei uns gab es immer Suppe und am Wochenende, also Freitags, Samstags, Eintöpfe, klar. Klassisch wie immer, von der Oma gemacht. Und das war mir nah und da habe ich gedacht, ja gut.
Der Sprung in die Selbstständigkeit sollte aber nicht in einer Frittenbude enden.
Für mich war völlig klar, es gibt eine Suppe, weil man kann aus allem Suppe machen. Und man kann vor allen Dingen unglaublich leckere Suppen machen. Und es ist wichtig, dass die Produkte von der Qualität her sehr hochwertig sind. Und das erreiche ich übers Bio. Kunden, die merken das, ja, die kommen und sagen, das ist lecker, es ist wohlbekömmlich, es macht mich nicht müde bei der Arbeit. Und warum ist das so? Ja, und ich sage ihnen dann, es ist Bio und dann, ja, kein Wunder.
Das Angebot wechselt täglich. Es gibt 3 verschiedene Suppen, dazu mehrere Brotsorten.
Die Cremesuppe, die ist immer vegetarisch gehalten, dann gibt es einen vegetarischen Eintopf und dann gibt es einen Eintopf mit Fleisch oder mit Wurst oder mit Huhn, je nachdem, oder mit Rinderhack, sowas. Von jeder Suppe machen wir 30 bis 35 Liter und wenn es langsam kalt wird, machen wir mehr. Und dann ist manchmal ein bisschen was über und manchmal ist halt alle.
Kaum einer, der sein iPad aufbaut oder wichtig telefoniert. Wer ausgelöffelt hat, bringt brav sein Geschirr an die Theke.
Man ist in Urlaub und dann sieht man was und dann denke ich, ach, das könnte eine Suppe werden. Ja, obwohl das jetzt ein Tellergericht ist, ganz normal, irgendwie in ein Menü eingebaut. Und dann mache ich da ein Rezept draus und schreibe es sozusagen um und dann wird es eine Suppe.
Schwäbische Maultaschensuppe, indischer Kartoffeltopf, Chili sin Carne. Die Rezepte sind international und die Vielfalt scheint unerschöpflich. Und die Chefin hat ein besonderes Talent, aus allen möglichen Gerichten löffelbare Suppen zu machen.
Herr Krüger, bitte zur Kasse.
Im gut sortierten Lebensmittelmarkt ist noch heute Erbswurst zu haben. Nicht in der Fleischwarenabteilung, sondern im Regal mit den Fertigsuppen zwischen Bouillonwürfeln und Gemüsebrühen. Überraschend, dass diese Suppe im Schlafrock, ein Pionier aus der Kinderstube der Convenience-Lebensmittel, immer noch im Angebot ist. Erbswurst ist hart wie ein Besenstiel und riecht nach gar nichts. An einem Ende ist sie mit einer dünnen grünen Schlinge zugeknotet. Damit könnte man sie in der Vorratskammer Mäuse, Hochwasser- und Weltwirtschaftskrisen sicher aufhängen. Erbswürste halten ewig. Erbswurst seit 1889 ist außen aufgedruckt. Sie besteht aus Erbsmehl, geräuchertem Speck, Fett, Salz, Zwiebeln und Gewürzen. 2 Varianten sind lieferbar, gelb und grün. Das Gewürz Kurkuma macht sie gelb, der alternativ zugesetzte Spinatsaft grün. Erfunden hatte die Unverwüstliche der Berliner Koch- und Konservenfabrikant Johann Heinrich Grünberg anno 1866. Das Rezept verkaufte er für 37.000 Taler an das preußische Kriegsministerium. Die Militärs bestimmten die Erbswurst zur eisernen Ration im Felde. 1.700 Arbeiter produzierten in einem Staatsbetrieb bis zu 65 Tonnen dieser Trockensuppe täglich. Bereits im deutsch-französischen Krieg von 1870-71 half die Wurst siegen.
Richtiger gesagt ist das Fabrikat ein vollständiges Erbsengericht, in einen Darm gefüllt, getrocknet und dauerhaft gemacht. Der Vorteil einer solchen schon vollständig präparierten Speisequantität liegt auf der Hand. Der Soldat braucht die Wurst nur in seinen Feldkessel zu legen und das Wasser siedend zu machen, so ist er fertig und hat genug daran.
40 Millionen Portionen sollen 1870-71 an die Truppe ausgeliefert worden sein. die verdauungsfördernde Einheitsnährung hatte im Übermaß genossen, turbulente Nebenwirkungen.
Die Erbswurst, die schlug hintendurch. Mit schönem Gruß von Hindenburg.
Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Suppe wird nicht nur gegen den Hunger gekocht. Sie ist nicht nur ein Gericht zum Schnuppern und zum Genießen. Im beschwörenden Ton behauptet die österreichische Kochbuchautorin Martina Schurich:
Suppen machen glücklich. Dieses Phänomen kann man bei Menschen weltweit beobachten. Und jeder kann es bei sich selbst erspüren. Keine andere Speise bewirkt eine solche Zufriedenheit und Behaglichkeit wie ein Teller voll dampfender, duftender Suppe. Es ist ein Innehalten, ein Abschalten von Hektik und Pflicht, eine tiefe Entspannung, die sich Löffel für Löffel wohlig in unserem ganzen Körper ausbreitet.
Die Suppe ist offenbar gar keine Nahrung, sie ist ein Heilmittel.
Diese Mahlzeit aus einem Topf ist ein Zusammenspiel verschiedenster Zutaten und Gewürze, die sich durch möglichst langes Köcheln harmonisch miteinander verbinden. Auf ähnliche Weise scheint diese Mahlzeit den Kreis von Menschen am Esstisch auf fast schon magische Weise zu vereinen.
Woher kommen diese fabelhaften Eigenschaften der Suppe? Sie steigen auf aus Urerlebnissen, umschwappen das Ungeborene im Mutterleib, künden von glücklicher Kindheit, ist sich Martina Schurich sicher.
Suppen haben etwas mit Geborgenheit, Wärme, Wohlbefinden, Gemeinsamkeit und Glück zu tun.
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt das Forscherteam vom Kölner Rheingold-Salon. Im Auftrag des Suppeninstituts fragten die Rheingold-Leute in tiefenpsychologischen Interviews, welche Bedeutung Suppe heute in unserer Gastrolandschaft hat. Die Suppe kam also auf die Couch. Für Rheingold war Rainer Pfuhler an den Interviews beteiligt.
Die Atmosphäre in den Interviews war sehr, sehr unterschiedlich. Das liegt daran, dass gerade Suppe ein Nahrungsmittel ist, bei dem die Leute sehr viel Emotionen auch mitverkochen. Und die Leute merken während des Gesprächs dann, was sie eigentlich von sich selbst, von ihrer Persönlichkeit mit preisgeben. Und das ist ihnen oft peinlich.
Das Reden über Suppe scheint also ein Schlüssel zu den tiefsten Schichten der Seele, zu verborgenen Gefühlen zu sein.
Am Ende des Tages ist es immer eine Besinnung. Suppe hat immer etwas mit sich besinnen zu tun.
Die Rheingold-Forscher machten noch eine weitere Entdeckung. Suppe polarisiert. Vor allem Frauen und Männer.
Wir haben gemerkt, dass die Männer dieses Thema am Anfang der Interviews sehr stark ablehnten. Und da hörte man dann solche Aussagen wie, hier geht's jetzt um das Thema Suppe, was soll das denn? Das ist doch keine richtige Mahlzeit, das ist kein richtiges Essen.
Der Auftraggeber der Studie, die Suppenindustrie, wollte natürlich auch wissen, wie ihre Tüten- und Dosensuppen bei jüngeren Leuten ankommen. Die flüchteten sich in Ausreden. Natürlich, eigentlich würden sie am liebsten täglich ihr eigenes frisches Süppchen, vorzugsweise aus handverlesenen Biozutaten, selber kochen. Aber der gute Vorsatz scheitert meist an mangelnder Zeit. Also greift man ins Regal.
Eine Nasssuppe, nehmen wir mal den Klassiker in der Dose. Das war für uns ganz erstaunlich, dass das immer stark assoziiert wird mit dem Suppentopf, mit diesem alten klassischen Suppentopf. So die Dose ist so ein bisschen dieser große Suppentopfersatz.
Steht dann eine grellbunte Dose in der Mikrowelle auf Verzehrtemperatur erhitzt auf dem Tisch, um hungrige Mäuler zu stopfen? Oder schlürft der stressgeplagte Single vom Bett aus beim Fernsehen Dosensuppe? Zweitrangig, denn der Star der jungen Convenience-Küche ist ohnehin die Tütensuppe.
Was uns am meisten erstaunt hat, die Trockensuppen, also in dem Fall jetzt Tütensuppen, die man eigentlich nur in heißes Wasser einrührt, die haben so ein bisschen was Magisches für die Leute. Die haben ein besseres Image als die Dosensuppen. Die kommen eigentlich einer selbstgemachten Suppe näher, weil man in diesen Suppen ja auch noch ein bisschen selber was verfeinern kann. Also man kann auch irgendwas reinschnippeln und dann bekommt man das Gefühl, dass man viel mehr selber gemacht hat als bei einer Dosensuppe.
Suppen kocht man entweder selber oder holt sich Tüte oder Dose aus dem Regal. Das haben schon Generationen so gemacht. Heute ist eine weitere Fertigsuppe hinzugekommen. Der Bio-Snack kommt fix und fertig aus dem Kühlregal. Hergestellt wird diese Suppenvariante zum Beispiel im Kölner Stadtteil Mülheim. In den ausgedehnten Fabrikhallen am rechten Rheinufer war früher die Metallindustrie zu Hause. Heute haben sich Dutzend von Firmenneugründungen in den imposanten Gebäuden angesiedelt. In Lohnfertigung lässt Katrin Möntenich ihr Suppensortiment herstellen. Männer in weißen Kitteln und mit Mundschutz füllen gerade 300 Becher Möhren-Ingwer-Suppe ab und verschließen sie mit Kunststoffdeckeln.
Gestern Morgen um 10 hat die Küche von mir die Bestellung bekommen. Und da steht je Sorte Suppe genau drauf, wie viele Becher zu produzieren sind, beziehungsweise wie viele 5 Kilo Großgebinde-Eimer zu produzieren sind. Und das je Sorte.
Katrin Möntenich ist mit Suppe aufgewachsen.
Ich habe ganz besonders geliebt die Suppen und Eintöpfe, die meine Oma früher gekocht hat. Und habe da immer am Herd gestanden und gestaunt. Der Herd war immer so ein magischer Anziehungspunkt für mich. Und komischerweise war es aber nie das Schnitzel oder der Schweinebraten, der sonntägliche, sondern es war immer das Schönste, wenn es Graupensuppe gab oder grüne Bohnen oder Hühnersuppe.
Später war Katrin Möntenich viel unterwegs und ärgerte sich darüber, dass es an Bahnhöfen und Flughäfen kaum gesunde und preiswerte Imbisse gab. Sie beschloss, das zu ändern und machte ein Bio-Restaurant auf. Mit einem 30-Liter-Suppentopf fing es an. Die Nachfrage wuchs ständig. Ihre Suppen wurden zur Handelsware, die heute unter dem Markennamen Pick-a-Pea in etlichen Lebensmittelmärkten in Nordrhein-Westfalen zu haben sind. Suppenchefin Katrin Möntenich kann sich sogar einen Export in Nachbarländer vorstellen. Aber es gibt auch Grenzen der Suppenexpansion.
Ich wurde angefragt für China. Da habe ich dann ganz klar gesagt, nein, danke, Freunde. Das ist jetzt auch nicht zielführend, meine Suppe nach China zu fliegen. Dann geht auch der ökologische Gedanke komplett flöten.
Je nage, je nage, je nage, je nage au milieu du potage.
Die Suppe ist nicht nur ein Schnellgericht für die eigenen vier Wände. Man kann sehr gepflegt Suppe essen gehen. Nicht mal eben auf die Schnelle in der Suppenbar über die Straße, sondern in einem gehobenen Feinschmecker-Restaurant, wie zum Beispiel dem Pades in Verden.
Wenn Sie einen Löffel Suppe nehmen, da muss alles drin sein. Sie signalisiert eine Handschrift eines Hauses oder eines Koches. In welche Richtung geht die Reise? Schmeckt der lasch ab? Schmeckt der Formel-1-mäßig kräftig ab, von der Schärfe her, von der Säure. Bei der Suppe, da muss es auch ein Punkt sein, wie bei einer Soße. Der erste Löffel sagt alles.
Wolfgang Pade ist seit einem Vierteljahrhundert Koch und Gastwirt in einem alten Gemäuer im niedersächsischen Verden. 17 Jahre davon war er Sternekoch. Dann änderte er sein Konzept. Seine Küche belieferte fortan Restaurant und Bistro. Speisen aus feinsten und aus eher unkomplizierten Zutaten aus demselben Küchenlaboratorium. Pades neue Küchenphilosophie war ein Verstoß gegen die geheiligten Regeln der Haute Cuisine. Der Michelin-Stern wurde kassiert. Der Patron kann's verwinden.
Das war immer ein Grundantrieb für mich als Koch, aus einfachen Dingen was zu machen, wo die Leute dann verzückt aufstöhnen. weil mein Anspruch ist derselbe an Linsensuppe wie das an die Seezunge. In dieser Linsensuppe soll alles drinstecken, was ich kann.
Leichtes Erbsencremesüppchen mit Sauer, Klee, Minze und Frischkäse. Anspruchsvolle Suppe hat ihren festen Platz auf Pades Speisekarte.
Man kann sich auch ohne Suppen ernähren, aber die Suppe ist schon was sehr Feines. Vor allem was Leichtes, was immer geht. Also selbst wenn ich 6 Gänge gegessen habe, da könnten auch 1-2 Suppen dazwischen sein. Das steckt man locker weg.
An der Suppe schätzt Wolfgang Pade, dass sie im hektischen Getriebe eines Restaurants zu den einfacheren Übungen gehört.
Die Suppe mal eben aufmixen, dass sie schön schaumig ist, in einen Teller gießen und ein bisschen Einlage rein und vielleicht einen Sahneklacks und ein Petersilienblättchen und raus. Das ist das Leichteste. Der Ansatz kann teilweise sehr kompliziert sein. Also wenn Sie mal eine richtige Bouillabaisse gekocht haben, da steckt schon ganz schön was dahinter.
Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheune. Morgens früh um 10 holt sie Holz und Späne. Feuert an um 11, kocht dann bis um 12. Frösche, Bein und Krebs und Fisch, Hotig, Kinder, kommt zu Tisch.
Das Rezept der kleinen Hexe ist klar wie Kloßbrühe. aber oft stecken in der Löffelspeise düstere Mythen und wohlgehütete Geheimnisse.
Unsere Tagessuppe heute, Erbsensuppe.
Seit Jahrhunderten vertreten Philanthropen die Meinung, den armen, vom Hunger bedrohten Volksklassen tue nicht so gut wie eine nahrhafte Suppe. Ein solcher Menschenfreund war der amerikanische Physiker Benjamin Thompson. Er hatte in den 1770er Jahren im nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft, aber auf der falschen Seite, für die Briten. In München suchte er neue Beschäftigung am Hof der Wittelsbacher. Thompson erfand eine Suppe, die zunächst zur wohlfeilen Verköstigung des bayerischen Heeres diente und später auch an Bettler und Arme ausgeteilt wurde. Der Plebs sollte schließlich keine Hungerrevolten anzetteln. Für seine Verdienste, er ließ den englischen Garten anlegen und bahnte der Kartoffel den Weg in die bayerische Küche, wurde Thompson zum Grafen Rumford geadelt. Sein Name lebt in der gleichnamigen Suppe fort.
Das Wasser und die Gerstenkrauben werden zusammen in einen Kochkessel getan und zum Kochen gebracht. Dann werden die Erbsen hinzugetan und das Kochen wird über mäßigem Feuer 2 Stunden lang fortgesetzt. Dann werden Kartoffeln hinzugetan und das Kochen wird noch 1 Stunde lang fortgesetzt. Während dieser Zeit wird die Flüssigkeit im Kessel fleißig mit einem großen hölzernen Löffel umgerührt, um die Kartoffeln gänzlich zu zerreiben und die Suppe zu einer gleichförmigen Masse zu machen. Sobald dies geschehen ist, werden Weinessig, Salz und zuletzt Brotschnitte hinzugetan.
Eine Rumford-Suppe gilt als gelungen, wenn der Löffel in der gleichförmigen Masse steht. Spötter machten sich über die fleischlose Armensuppe lustig.
Ha! Rumford-Suppe, da kommt alles rein, was rumliegt und fort muss.
Aber aller Bosheit zum Trotz, nach Rumfords Tod, während der schlimmen Hungerjahre 1816 und 17, sicherte die gleichförmige Masse der armen Bevölkerung das Überleben.
Bedürftige Obdach- und Mittellose müssen heute keine Rumford-Suppe mehr löffeln. An 4 Tagen der Woche kochen kostenlos die Suppenengel. Seit allerdings so viele Geflüchtete in die Stadt gekommen sind, haben die Engel ihr Angebot ausgeweitet. Mit ihren Töpfen, mit Kisten und Kasten voller Zutaten ziehen sie in eines der sogenannten Übergangswohnheime der Stadt. Heute ist die Grünenstraße an der Reihe. In dem Heim der Inneren Mission sind 120 Menschen untergebracht. Wenn sie für Flüchtlinge aktiv werden, konzentrieren sich die Engel auf ihre Kernkompetenz: Suppe kochen. Auf dem Hof haben 2 Suppenengel, der Koch Enzo aus Italien und sein Assistent Enoch aus Indien, Propangasbrenner angeschlossen und Tische zu einer Arbeitsfläche zusammengeschoben. Wasser zum Gemüseputzen kommt aus dem Gartenschlauch. Ein 50 Geflüchtete, ausschließlich Männer, haben sich eingefunden, um bei der Topfgeburt zu helfen.
Ich heiße Kidane. Ich komme aus Eritrea. Ich wohne in Bremen, in Deutschland.
Ich heiße Mahdari.
Ich heiße Siad. Ich komme aus Syrien. Ich koche in Syrien. Ja.
Bilal Abdullah, Syrien.
Der Syrer wartet mit Messer und Schneidebrett an der Stirnseite des Tisches, geduldig auf Enzos Anweisungen. Er hat Unterschenkel und Füße verloren und sitzt im Rollstuhl. Das Sonnenblumenöl im Kessel siedet. Enzo legt vorsichtig das kleingeschnittene Fleisch in den Topf und rührt um.
Das ist eine Gemüsesuppe mit Fleisch, Lamm, Rinde und Hähnchenbrust. Dazu kommen gemischte Gemüse, Paprika, Fenchel, Zucchini, Lauch, Karotten, Tomaten und dazu wurde Reis gemacht. Diese Rezepte ich habe erfunden. Ich habe von einem tunesischen Rezept meine persönlichen Rezepte gemacht.
Häufig kochen die Suppenengel nach Rezepten oder nach Erinnerungen an Gerichte, die die Flüchtlinge im Kopf mitgebracht haben. Heute aber vermischen sich Kochstile. Es gibt italienische Minestrone à la Tunisienne.
Unsere Tagessuppe heute, Erbsensuppe.
Jedes Volk hat seine besonderen Suppen, manches sogar international hochberühmte wie die französische Bouillabaisse, die italienische Minestrone oder die ukrainische Soljanka. Auch wenn sich heute in der Küche Einflüsse aus allen Gegenden des Globus mischen, es gibt zum Glück Suppen, die nicht überall aufgetischt werden. Auf seinen Wanderungen während seiner Lehrzeit lernte der Ferdener Koch Wolfgang Pade in Italien eine Suppe kennen, die ihn begeisterte.
Da habe ich gesehen, dass man aus den Schalen von Parmesan, diese wachsige Schale von Parmesan, ist kein Wachs, ist der Käse selber, die wird ausgekocht und dann gibt es ein Parmesansüppchen. Das steht bei uns auf der Karte und die Gäste, die lechzen da förmlich nach diesem armen Leuteessen.
Nur die Deutschen haben es fertiggebracht, eine mobile Küche, mit der Suppen und Eintöpfe jederzeit und überall hergestellt werden können, Gulaschkanone zu nennen.
Der Unterschied zwischen Suppe und Eintopf ist der, man steckt einen Löffel rein, fällt er um, ist es eine Suppe, bleibt er stehen, ist es ein Eintopf. Um diesen etwas platten Begriff zu nehmen, der Übergang ist fließend.
Eintopf scheint ein sinnfälliger, harmloser Ausdruck zu sein für alles, was in einem Topf zusammen zubereitet wird. Eintöpfe waren vor allem überall dort weit verbreitet, wo sich in der Wohnküche über der Feuerstelle nur ein Haken für den einzigen Topf befand. Es ging gar nicht anders. Warmes Essen war Eintopf. In den 1930er Jahren machte der Eintopf Karriere. Dafür sorgen die völkische Propaganda und vor allem die Nationalsozialisten. Der Eintopf passte einfach haargenau ins Konzept. Am 1. Oktober 1933 verordnen die Nationalsozialisten per Gesetz den ersten Eintopfsonntag. Fortan sollen die Deutschen von Oktober bis März jeden ersten Sonntag im Monat Eintopf löffeln und das dadurch gesparte Geld dem Winterhilfswerk abliefern.
80 Millionen eint das Eintopfessen.
Ein Topf, ein Volk, ein Führer. Leckerer Gemeinschaftseintopf? Miese Suppen waren immer das Mittel der Diktatoren, ihre Gegner mit der Erfahrung grimmigen, brennenden Hungers, mit Entkräftung und Verhungern bis aufs Blut zu quälen. Lagersuppen. Dünn, wässrig, ungenießbare Plörren. Primo Levi schildert in seinem Roman »Ist das ein Mensch?« die alltägliche Abspeisung mit Lagersuppe im Konzentrationslager. Hertha Müller erinnert sich in ihrer Atemschaukel mit Grauen an die Suppen im Gulag.
»Wir laufen alle zur Baracke und stellen uns mit vorgestreckten Essnäpfen in Schlange auf.« Und wir haben alle eine animalische Eile, uns die Bäuche mit dem heißen Geschlamp vollzuschlagen. Doch keiner will der Erste sein, weil die erste Ration die dünnste ist. Wie stets verhöhnt und beschimpft uns der Kapo wegen unserer Gefräßigkeit. Aber er hütet sich wohl, den Topf umzurühren, denn der Grund steht bekanntlich ihm zu.
Wenn Sonntagmorgens einer im Hof liegt, heißt es Fluchtversuch. Dass er in der Unterhose über den Hof zur Latrine eilen musste, weil sein ausgewaschenes Gedärm die Krautsuppe nicht mehr verdaut, ist keine Entschuldigung.
Lagersuppe muss heute hierzulande niemand mehr herunterwürgen. Gleichwohl, das Suppeninstitut sagt, ganz Deutschland ein Suppenland. Aber das ist übertrieben. In Wahrheit ist das Suppenland eher ein Ländchen. Es liegt an Deutschlands Grenze. Nur wenige Kilometer von Tschechien entfernt, im sächsischen Vogtland. Suppenland. Dorthin reist man stilvoll mit der Fichtelbergbahn, dem Schmalspurdampfzug von Kranzahl nach Oberwiesenthal und steigt in Neudorf aus, im Herzen des Suppenlandes. Eine Landschaft, in der das Moosmännlein und der Katzenhans zu Hause sind. Im Suppenland dampfen keinesfalls riesige Kessel vor sich hin wie Braunkohlekraftwerke. Suppenland ist eine mythologisch-märchenhafte, auf sagenhafte Vergangenheiten gegründete, gefühlte innere Landschaft. Dort duftet die Suppe, die die Großmutter immer gekocht hat. Der deftige Eintopf, den es im Winter nach der Schneeballschlacht gab, deren Geruch, Geschmack und Wärme umgeistern die Topographie des Suppenlandes.
Wir sind halt das Suppendorf. Da gibt es eine Sage, aus dieser Sage ist das alles entstanden.
Stefan Süß ist einer der Aktiven im Neudorfer Suppenmuseum. Weit holt er aus in der Vergangenheit, schaut zurück ins 16. Jahrhundert.
Im Wald hauste einst ein Einsiedler, er hieß Hans, hatte bei sich ringsum Katzen. Also war es ein Volksmund der Katzenhans. Ein guter Mann, der das Holz vom Berg gebracht hat. Und wenn sie es geschafft hatten, haben sie ihn zum Essen eingeladen als Dankeschön. Er ging nach Neudorf und was hat er bekommen? Überall Suppe. In den Zeiten gab es nicht viel. Es ist ja nicht viel gewachsen. Kräuter, Beeren. Und aus diesen wenigen Zutaten musste man sich halt eine Suppe kochen. Mehr dünn als wie dick.
Vielleicht hätte der Katzenhans als Lohn für seine Arbeit auch gern einmal ein Stück Braten verputzt. Aber den konnten sich die Neudorfer selber nicht leisten. Die dünne Suppe aber vertrug der Katzenhans nicht und erbrach sich.
Am Waldrand hat er einen Spruch losgelassen, und das ist das, was uns eigentlich den Spitznamen eingebracht hat. Aufgestampft, gebrüllt, Neidorf, huhuhu, errichtes Suppendorf bist du.
Für den Katzenhans war Suppendorf also eher ein Fluch als ein Ehrentitel. Doch die Neudorfer sind pfiffig. Und nach dem Mauerfall kehrten sie ihren Spitznamen ins Positive. Sie steckten im Kopf ihr Suppenland ab und gründeten das Suppenmuseum, das einzige in Deutschland. Betagte Küchenutensilien, komplett eingerichtete Küchen aus der Zeit um 1900, 1930 und eine DDR-Küche aus den 1960er Jahren sind zu sehen, sowie Reminiszenzen an die volkseigene Supina-Tütensuppenproduktion. Und nicht zuletzt können Besucher jede Menge Suppenrezepte mitnehmen. Im Herbst findet die Neudorfer Suppenolympiade statt.
Eine Jury von 6 Personen bewerten die Suppen, die abgegeben werden. Voriges Jahr waren 27 an der Zahl.
Richtige Suppen werden im Suppendorf ebenfalls serviert. Sogar ein Dutzend verschiedene in der Gaststub zur Bümmelbau am Bahnübergang. Mittags bleibt selten ein Platz leer. Kerstin, die Bedienung, läuft eilig zwischen Theke und Tischen hin und her.
Also wir haben alle Suppen im Angebot. Also das ist viel die Käsesuppe, die Neudorfer Kassuppe und Kartoffelsuppe ist auch dran mit.
Die Gäste der Bimmelbar sind gute Esser. Anders als in den angesagten Suppenbars der Städte ist Suppe in Neudorf meistens nur eine Vorspeise.
Manche essen eine Suppe, weil es in Neudorf sein muss. Im Suppenland muss eine Suppe vorne gegessen werden und dann riecht das Gericht noch.
Die klassische Suppenliteratur ist voll mit erbitterten Kontroversen über den Stellenwert der Suppe im Rahmen eines Menüs. Die meisten Gourmets verstehen Suppe als kulinarische Ouvertüre, die zwingend eine Menüfolge eröffnet und schon einige Motive nachfolgender Gaumenfreuden anklingen lässt, wie die Ouvertüre der Oper. Louis-Marquis de Cussy dagegen, Großkämmerer unter Napoleon, Erfinder von 366 Hühnchenrezepten, sprach sich generell gegen das Servieren von Suppen aus. Wer eine Suppe gegessen habe, dem sei der Appetit doch schon weitgehend gestillt. Marquis de Cussy schätzte also Suppen gering und hielt sich lieber an seine Hühnchen. Eine Minderheitenmeinung, denn die Mehrheit ist sich einig, wer seine Suppe nicht isst, riskiert gesellschaftliche Ächtung, ja, sogar den Tod.
Der Kaspar, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen, rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, jetzt nicht nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Jeder weiß, wie die Geschichte weitergeht. Kaspar bleibt bei seiner konsequenten Suppenverweigerung, wiegt am 4. Tage nur noch ein halbes Lot, ungefähr 7 Gramm,
und war am 5. Tage tot.
Der Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann, der 1845 Kaspars trauriges Ende reimte, verrät nicht, warum der einst kerngesunde, kugelrunde, mit Sicherheit stark übergewichtige Bub in den Suppenstreik tritt und am Ende vom Fleische fällt. Aber Generationen von Kindern haben dank Hoffmanns Struwwelpeter gelernt, dass Suppen immer ausgelöffelt werden müssen.
Wer sich für 70 Cent seine Suppe aus dem Automaten auf Gleis 1 zieht, dem kann es egal sein, ob und welche Etiketteregeln beim Suppenkonsum zu beachten sind. Die Bahnhofssuppe wird im Plastikbecher löffellos aus dem Schacht gezogen und hinuntergekippt, sobald sie etwas abgekühlt ist. Das Deutsche Suppeninstitut ist da penibler und hat einen Knigge für den Suppengenuss veröffentlicht. Auch wenn es redensartlich heißt, wer sich eine Suppe einbrockt, müsse sie auch auslöffeln, Kultur bei Tisch ist das nicht. Brot gehört überhaupt nicht in die Suppe, weder gestippt noch zum Auswischen des Tellers. An anderen Punkten ist die Suppenetikette inzwischen liberalisiert, meint Dirk Radermacher vom Suppeninstitut.
Das Schlürfen ist nicht unbedingt ein Fehler. Aber man kann am ehesten einen Fehler machen, indem man zum Beispiel den Löffel, nachdem man die Suppe gegessen hat, in den Teller legt. Da gehört er nicht hin, der gehört daneben.
An diesem Tag hatten sie auf Katult Rindfleischsuppe zum Mittag. Alle durften essen, so viel sie wollten. Und dann war die Schüssel leer. Es war nur noch ein ganz kleiner Rest auf dem Schüsselboden übrig geblieben. Diesen Rest wollte Michel haben. Und die einzige Möglichkeit, an ihn heranzukommen, war, den Kopf in die Suppenschüssel zu stecken und den Rest auszuschlürfen. Das tat Michel. Und sie hörten sehr deutlich, wie er dort drinnen schlürfte.
Irgendwann geht jede Suppe zur Neige. Das ist nicht nur bedauerlich für den Suppenfreund, sondern hält einen weiteren Etikette-Fallstrick bereit. Der Schauspieler Alexander May, später Intendant des Staatsschauspiels in Hannover, hatte das Kriegsende 1945 als junger Soldat in Bremen erlebt. Die halbe Stadt lag in Trümmern, Geschützfeuer dröhnte. May gelang es jedoch, sich zum unbeschädigten Elternhaus eines Freundes durchzuschlagen.
Und das Elternhaus war so ein sehr vornehmes Elternhaus. Und hochherrschaftlich ging's dazu. Es gab sogar noch einen Diener, also einen Mann, der bei Tische auftrug. Und an dem Abend, als wir da ankamen, wurde ein Essen serviert. Und ich war 17 Jahre alt, ein sehr, sehr dünner Mensch und hatte immer Hunger. Naja, da wurde die Suppe aufgetragen vom Diener. Und ich löffelte meine Suppe und als ich so die Neige nicht mehr rauskriegte, hob ich den Teller an, um mit dem Löffel jetzt den Rest zu nehmen. Und da sagte mein Freund, der Sohn des Hauses, zu mir diesen Satz, den ich ein Leben lang nie vergessen werde. Alex, die Neige der Suppe bleibt immer im Teller.
Beautiful soup, beautiful soup, soup.
Topfgeburten.
Die Renaissance der Suppe.
Von Günther Beyer. Es sprachen Matthias Hase, Thomas Lang, Janina Sachau, Sophia Marx und Therese Hämer. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Schnitt Adrian Eichmann. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.